in diesen Tagen bei Ihnen zu sein, in Altstetten. Und ich weiss nicht, wie es Ihnen gegangen ist, wo Sie das Thema vom heutigen Abend vielleicht gelesen haben. Zweifel und Staunen. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie sich ein bisschen überrascht waren, weil normalerweise erwartet man ja von Christen eher, dass sie über Glauben reden, als dass sie über Zweifel reden. Aber Zweifel in unserem Leben sind ganz, ganz wichtig. Und darum möchte ich Sie heute Abend zuerst einmal ermutigen, hinterfragen Sie einfach einmal Ihren Glauben, hinterfragen Sie mal, was Sie glauben, Ihre Weltanschauung. Fragen Sie sich einmal, was glaube ich eigentlich? Und warum glaube ich das, was ich glaube? Und ist das, was ich glaube, wirklich ein Fundament in meinem Leben, das auch standhaltet in diesen Augenblick, wo es vielleicht schwierig wird oder wo es problematisch ist? Nur wenn wir rechtzeitig solche Fragen stellen, können wir nämlich in unserem Leben noch etwas verändern, damit es nicht irgendwann einmal wie ein Kartenhaus zusammenbricht. Natürlich gibt es ganz viele Sachen, die müssen wir einfach glauben. Zum Beispiel, wir glauben alle, dass die Decke da oben stabil ist. Ich gehe mal davon aus, dass niemand vor ein paar Stunden vor dem Haus gestanden ist und wirklich gefragt hat, hebt die Statik von dem Haus wirklich? Also wir glauben das und wir glauben das derart klar und eindeutig, dass sie wahrscheinlich seelenruhig jetzt da sitzen und wir erwarten alle natürlich, dass wir in einer Stunde irgendwo gesund heimgehen. Dabei wäre es ja manchmal sinnvoll, man würde hinterfragen. Sie haben vielleicht gehört, vor etlichen Jahren hat es ein furchtbares Unglück gegeben in Bad Reichenhall. Und zwar hat es dort eine Eissporthalle gegeben und irgendwo im Lauf, glaube ich, vom Nachmittag ist die Decke von dieser Eissporthalle zusammengebrochen. Und es hat damals 15 Tote gegeben. In dieser Situation wäre es natürlich sinnvoll gewesen, man hätte hinterfragt. Nur das Problem ist, stellen Sie sich einmal vor, 5 Stunden vor dem schrecklichen Unglück wäre ich etwa vor dieser Halle gestanden und hätte ganz ernsthaft gefragt, bitte prüfen Sie und rechnen Sie nochmal die Statik aus, bevor ich da reingehe. Verstehen Sie, man hätte gedacht, er sei verrückt. Und so bleibt halt in vielen Fällen nichts anderes übrig, als dass man einfach glaubt. Also man glaubt, dass das Essen oder der Kaffee nicht vergiftet ist. Man glaubt, dass der Automobilist, der uns entgegenkommt, Kurven nicht schneidet. Man glaubt, dass die Decke da oben ist. Und das Gute an der ganzen Sache ist ja, dass in den allermeisten Fällen genau das passiert, was man eigentlich glaubt. Aber eben nicht immer. Jetzt ist es klar, das gilt natürlich nicht nur für unsere alltäglichen Sachen, sondern das gilt natürlich noch viel, viel mehr für unseren Glauben oder für unsere Weltanschauung. Ich beobachte immer wieder, dass es Menschen gibt, die immer das Gleiche denken und immer das Gleiche glauben. Ich korrigiere mal ein bisschen. Da sagt jemand, ich habe schon immer das und das zum Morgen gegessen. Wenn man ihn fragt, ja, warum er das schon immer gegessen hat, dann sagt er, ja, meine Eltern haben das schon immer gegessen und meine Grosseltern haben das schon immer gegessen und meine Urgroßeltern. Und dann geht das wahrscheinlich zurück bis zu Adam und Eva. Die haben wahrscheinlich auch schon immer das und das zum Morgen gegessen. Und wenn man dann die Leute mal fragt, ja, willst du nicht einmal etwas Neues probieren, dann sagen ganz viele Leute, nein, ich bleibe einfach dabei. Und so gibt es ganz viele Leute, die sagen, ja, ich bin evangelisch. Andere sagen, ich bin katholisch. Wieder andere sagen, ja, ich bin noch irgendetwas. Und wenn man sie dann einmal fragt, ja, willst du nicht einmal etwas Neues probieren? Dann antworten ganz viele und sagen, nein, ich bleibe einfach da dabei. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich finde das eigentlich schade, weil so kommen wir einfach nicht weiter in unserem Leben. Und darum möchte ich Sie heute Abend wirklich ermutigen, wer Sie auch immer sind, fragen Sie einmal, was glaube ich eigentlich? Und warum glaube ich das, was ich glaube? Ich freue mich immer wieder über kleine Kinder. Und zwar ganz einfach deswegen, kleine Kinder sind unglaublich neugierig. Das wissen Sie. Also die können einem buchstäblich Löcher im Bauch fragen. Zum Beispiel, warum können Vögel fliegen? Oder warum ist der Grossvater gestorben? Oder warum müssen Kinder sterben? Oder warum sehen Menschen so unterschiedlich aus? Also, Kinder sind neugierig, sie hinterfragen alles, sie wollen einfach weiterkommen. Und ich frage mich manchmal, warum haben wir als erwachsene Menschen nicht mehr den Mut zum Fragen? Haben wir vielleicht irgendwo einfach Angst vor unbequemen Antworten? Leben wir vielleicht so nach dem Motto, was ich nicht weiss, macht mich nicht heiss? Und darum bitte ich Sie einfach, hinterfragen Sie mal Ihren Glauben und Ihre Weltanschauung. Also nochmal, was glauben Sie? Warum glauben Sie das, was Sie glauben? Ist das, was Sie glauben, wirklich ein Fundament in Ihrem Leben, auch in den Schwierigkeiten, auch im Sterben und im Tod? Natürlich möchte ich nicht nur, dass Sie alles hinterfragen, sondern ich möchte natürlich, dass Sie Jesus kennenlernen. Um das geht es heute und um das geht es auch an den nächsten Abenden. Wissen Sie, ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich finde es manchmal schade, dass es Menschen gibt, die sich Christen nennen, die zu einer Kirche gehören, vielleicht sogar mehr oder weniger fleissig in den Gottesdienst gehen, aber im Grunde genommen haben sie keine Ahnung, wer Jesus ist. Und was Jesus für ihr Leben bedeuten könnte. Oder manchmal, und das macht mich noch trauriger, dass es Menschen gibt, die ganz bewusst sich vom christlichen Glauben verabschiedet haben, die vielleicht sogar konsequent aus der Kirche oder aus der Freikirche ausgestiegen sind, ohne dass sie eigentlich wissen, wer ist der Jesus? Was könnte der Jesus für mein Leben bedeuten? Das finde ich eigentlich wirklich schade. Und darum habe ich gedacht an dem ersten Abend, ich zeige Ihnen einfach einmal ein paar Sachen über Jesus. Ich erzähle Ihnen einmal, wie die Bibel Jesus beschreibt. Also nicht so, wie wir es manchmal lesen, vielleicht an Ostern im Spiegel oder in einer Tageszeitung, sondern ich möchte Ihnen einfach einmal zeigen, wie beschreibt die Bibel Jesus. Und es ist ja keine Frage, Jesus ist die Schlüsselfigur im Neuen Testament. Jetzt fragen Sie vielleicht und sagen, Moment mal, Beat, wenn wir über den Glauben uns Gedanken machen, warum können wir dann nicht einfach allgemein uns Gedanken über Gott machen? Warum müssen wir uns mit Jesus auseinandersetzen? Oder vielleicht sagen Sie sogar, ja, ich glaube ja an Gott, aber einfach mit dem Jesus, mit dem kann ich nichts anfangen. Schauen Sie, Sie dürfen so denken. Aber Sie dürfen erst so denken, wenn Sie wissen, wer Jesus ist und was er für unser Leben bedeuten könnte. Und darum mein zweiter Punkt am heutigen Abend, wer ist eigentlich Jesus gewesen? Die Bibel lehrt uns, dass Jesus vor ungefähr 2000 Jahren in Bethlehem geboren worden ist. Er war in einer Familie von einem Zimmermann. Er selber hat wahrscheinlich das Handwerk vom Zimmermann gelernt. Also er war Häuserbauer. Also Sie müssen sich Jesus mal vorstellen, nicht als irgendein Gelehrter, sondern er war ein Handwerker, der richtig rauche Hände wahrscheinlich hatte. Mit ungefähr 30 ist er zum ersten Mal öffentlich auftreten. Und zwar am Jordan. Das war ein Fluss in Israel. Dort hat es eine Taufbewegung gegeben, und zwar der Johannes der Täufer war der Auslöser. Und es sind ganz viele Menschen aus dem ganzen Land Israel zum Jordan gegangen und haben sich vom Johannes taufen lassen. Und jetzt ist auch Jesus zum Jordan gegangen, der Johannes hat ihn gesehen. Er ist zuerst verschrocken. Und dann hat er sich zu den Menschen gewendet, die um ihn herumgestanden sind, und hat gesagt, Leute, das ist er jetzt. Das ist der Erlöser, das ist der Messias, das ist der, der die Sünden der Menschen wegnimmt. Wörtlich hat er gesagt, das ist das Lamm Gottes, der die Sünden der Welt trägt. Die Menschen haben sich umgedreht und sie haben gesehen, wie Jesus da so langsam zum Johannes gegangen ist. Und dann hat Jesus zum Johannes gesagt, bitte tauf mich. Aber der Johannes hat sich zuerst gewehrt, hat gesagt, nein, ich taufe dich sicher nicht. Wenn schon, dann müsstest du mich taufen. Aber Jesus ist darauf bestanden, vom Johannes getauft zu werden. Kurze Zeit darauf ist Jesus selber auftreten. Er hat Menschen um sich herum gesammelt, er hat angefangen zu predigen. Und die Kernaussage von seinen Predigten war, kehret um. Das Reich Gottes ist näher herbeigekommen. Er hat sich um viele Menschen gekümmert. Er hat zum Beispiel kranke Menschen gesund gemacht. Er hat leprakranke Menschen geheilt. Er hat den Menschen Sünden vergeben. Er hat sogar einige Mal Menschen, die tot waren, wieder ins Leben zurückgeholt und den Angehörigen gegeben. Zum Beispiel in der kleinen Stadt Nain. Da ist ein junger Mann viel zu früh gestorben. Wo Jesus in die Stadt hineinkam, hat gerade Beerdigung stattgefunden. Und Jesus ist zum Sarg gegangen, wo der Mann gelegen ist. Und dort war auch seine Mutter. Und jetzt überlegen Sie mal, was hätten wir in so einer Situation zur Mutter gemacht? Dann hätten sie wahrscheinlich versucht zu trösten, oder? Also ich hätte wahrscheinlich zu ihnen gesagt, hör mal, das, was du da erlebst, das ist wirklich ganz schrecklich. Es ist etwas vom Schlimmsten, wenn Eltern ihre Kinder beerdigen müssen. Also ich leide mit dir. Und ich wünsche dir jetzt einfach, dass du tröstet wirst von irgendwo. Ich wünsche dir auch, dass du Zeit hast zum Trauern. Und ich weiß nicht, wie es ihnen geht, aber in solchen Situationen, und die kenne ich, da merke ich an mich schmerzhaft, wie leer und wie hohl die Worte sind. Haben Sie das auch schon mal gemerkt? Jesus handelt ganz anders. Er geht zu dieser Mutter und dann sagt er zu ihr, du musst nicht prüfen, ich bin ja da. Und dann holt er den jungen Mann ins Leben zurück und gibt ihn seiner Mutter. Ich sehe, wie Jesus durchs Land zieht und die kaputten Existenzen sind aus den Löchern gekrochen. Darf ich Sie mal etwas fragen? Hat Ihnen schon mal eine Prostituierte das Leid geklagt? Hat Ihnen schon mal eine Prostituierte gesagt, wie furchtbar das ist, wenn man seinen körperfremden Mann für Geld einfach verkaufen muss? Hat Ihnen schon mal ein Mann gesagt, wie sich das anfühlt, wenn man mit seinen Trieben nicht fertig wird? Hat Ihnen ein Soldat schon mal gesagt, wie das ist, wenn man im Krieg einen Mensch verschüsst? Soll ich Ihnen sagen, warum die Leute uns das nicht sagen? Sie spüren irgendwo unsere kalten Herzen. Sie spüren irgendwo, dass man sie verurteilen könnte, dass man sie nicht verstehen könnte. Und darum redet sie nicht mit uns. Aber das Interessante ist, all die Menschen, die Prostituierten und die Sünder und die Zöllner und die Mörder, sie sind alle zu Jesus gekommen. Sie haben alles ihres Leid geklagt. Warum? Weil sie gewusst haben, Jesus hat uns lieb. Jesus wird uns nicht einfach verurteilen, sondern er nimmt uns so, wie wir sind, an. Schließlich ist Jesus nach Jerusalem gegangen. Theologen der damaligen Zeit haben Jesus beseitigen. Irgendwie haben sie den Eindruck gehabt, der Jesus beeinflusst unsere Leute in einer Art und Weise, wie wir das eigentlich nicht möchten. Soll ich Ihnen ganz ehrlich sagen, da war sehr, sehr viel Neid im Spiel gewesen. Aber wie auch immer. Schließlich ist Jesus gefangen genommen worden. Man hat ihn von Verhör zu Verhör geschleppt. Und schließlich ist er vor dem Hohen Rat gestanden. Und dann fordert ihn der hohe Priester auf und sagt, hör mal, ich beschwöre dich beim lebendigen Gott. Bist du der Sohn vom lebendigen Gott? Und Jesus sagt ganz ruhig, du sagst es, ich bin's. In dem Moment zerrisst der hohe Priester sein Kleid. Männer, die anwesend waren, sie sind in Rage, sie haben das nicht mehr ausgehalten. Und dann ist Jesus verurteilt worden zum Tod am Kreuz. Es ist alles ganz schnell gegangen. Römische Soldaten haben ihn an das Kreuz genagelt. Und ich bitte Sie einfach, stellen Sie sich einmal Jesus vor, wie er dort an dem Kreuz hängt. Man hat ihm eine Dornenkrone auf den Kopf gedrückt. Das Blut läuft über sein Gesicht. Man hat seinen Leib blutig geschlagen. Man hat ihm ungefähr so lange Nägel da durch die Hände und durch die Füße getrieben. Er hängt dort an dem Kreuz in einer unnatürlichen Art und Weise. Fieber durchquält ihn. Er ist im Versticken nahe. Das heisst, bei jedem Atemzug weiss man nicht, ob er den nächsten Atemzug noch schafft. Es gibt Fachleute, die sagen, die Hinrichtungsart der Kreuzigung ist wahrscheinlich das Brutalste gewesen, was die Menschen je erfunden haben. Und dann handelt Jesus wieder anders, als die meisten von uns wahrscheinlich gehandelt hätten. Er betet nämlich für die, die ihn ans Kreuz genagelt haben, Vater, vergib ihnen, weil sie wissen nicht, was sie tun. Die Menschen stehen da, Theologen, Soldaten, das Volk. Sie gaffen zu, was passiert jetzt? Und dann provozieren sie nochmal. Sie sagen, Jesus, wenn du wirklich der Messias bist, wie du das ja immer behauptet hast, dann bitte steig von dem Kreuz ab. Wenn du das tust, dann glauben wir an dich. Aber so wie du da hängst, niemals. Aber Jesus blieb an dem Kreuz. Und dann folgt ein letzter Schrei. Es ist vollbracht, es ist geschafft. Und mit diesem Wort stirbt Jesus. Nachdem Jesus gestorben ist, sind alle Leute wieder heimgegangen. Und ich kann mir vorstellen, wie vielleicht der eine zum anderen gesagt hat, also das mit Jesus, das ist wirklich eine ganz traurige Sache. Ja, hat vielleicht der andere gesagt, Jesus hat sich völlig verkalkuliert. Und dann ist für die meisten Menschen das Leben weitergegangen, wie wenn nichts, aber auch gar nichts passiert wäre. Aber dann am dritten Tag passiert es unerwartet, das Einmalige. Jesus aufersteht real, also wirklich körperlich von den Toten. Die römischen Soldaten, die das Grab bewacht haben, sie sind außer sich, sie verstehen die Welt nicht mehr. Sie laufen natürlich zum Hohen Rat, sie erzählen alles. Und es macht sich eine grosse Verlegenheit bereit. Was sollen wir jetzt machen? Und dann gibt der Hohe Rat den Soldaten ganz viel Geld und sie sagen, hört mal, sagen dem Volk, in der Nacht, wo wir geschlafen haben, sind die Jünger gekommen. Und sie haben den Leichnam von Jesus gestohlen. Aber ich sage Ihnen etwas, Jesus ist wirklich auferstanden. In der nächsten Woche ist er ganz vielen Menschen begegnet, zuerst dem Petrus. Dann ist er ein paar Frauen begegnet, dann einem engeren Jüngerkreis, dann einem erweiterten Jüngerkreis. Einmal ist er sogar über 500 Menschen auf einen Schlag erschienen. Und die haben sich alle können überzeugen, jawohl, Jesus ist da, jawohl, er lebt. Und dann ist er zurückgekehrt in den Himmel, ohne nochmal zu sterben. Was mich an der Auferstehung Jesu immer wieder fasziniert, ist, dass sie historisch gesehen eines der bestbezeugtesten Ereignisse ist aus der damaligen Zeit. Jesus ist wirklich auferstanden. Und damit wird deutlich, Jesus ist einmalig. An ihm kommt man eben nicht einfach so leicht vorbei. Und jetzt sagt die Bibel, warum Jesus am Kreuz gestorben ist. Die Bibel sagt, Jesus ist am Kreuz gestorben, damit er uns unsere Sünden kann vergeben. Jetzt denken Sie vielleicht, Moment mal, Beat. Also mit Vergebung von der Sünde kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich lebe richtig. Ich kann mein Leben vor Gott und vor den Menschen ohne weiteres verantworten. Es ist interessant, das biblische Wort Sünde bedeutet eigentlich nichts anderes als Zielverfehlung. Also wenn die Bibel von Sünde redet, meint sie nichts anderes, als dass ein Mensch das Ziel verfehlt, wo Gott für ihn bereit hat. Und schauen Sie, wenn wir ganz ehrlich sind, dann müssen wir zugeben, wir alle verfehlen oft das Ziel. Ich werde Ihnen mal ein paar Beispiele zeigen. Wenn man zum Beispiel heiratet, dann heiratet man normalerweise nicht mit dem Ziel, sich wieder scheiden zu lassen und sich vom Ehepartner zu trennen. Junge Leute, so zwischen 15 und 30, es gibt Untersuchungen, die haben festgestellt, dass die jungen Menschen sich eine lebenslange Partnerschaft eigentlich wünschen. Aber wie viele Menschen erreichen das Ziel nicht? Wie viele Menschen lassen sich wieder scheiden? Sie erreichen nicht das Ziel, das sie sich selber gesetzt haben, geschweige denn das Ziel, das Gott für unser Leben hat. Wie die Bibel sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Oder wenn man eine Freundschaft anfängt, dann geht man ja die Freundschaft normalerweise nicht an, um den anderen zu enttäuschen oder um den anderen Menschen zu verletzen. Aber wie oft verletzen wir genau die Menschen, die wir am meisten gern haben? Also ich kenne das. Wie oft verletze ich meine Frau, wie oft verletze ich meine Kinder, meine Schwiegerkinder? Genau die Menschen, die ich am allerliebsten habe, verletze ich am meisten, enttäusche ich am meisten, obwohl ich das wirklich nicht will. Das heisst, ich erreiche nicht einmal das Ziel, das ich habe. Geschweige denn das Ziel, das Gott für mein Leben hat. Weil die Bibel sagt, du sollst den Nächsten lieben wie dich selber. Oder wir reden heute sehr oft von Ehrlichkeit. Kennen Sie das? Von Transparenz. Wir müssen offen sein. Mal ganz ehrlich, wer von uns ist hundertprozentig ehrlich? Wer von uns ist hundertprozentig transparent anderen Menschen gegenüber? Wir spielen doch allen irgendwo ein kleines Theater vor. Manchmal auch ein grösseres. Und so könnte ich Ihnen die Liste beliebig erweitern. Und genau das nennt die Bibel Sünde. Und genau darum ist Jesus am Kreuz gestorben. damit er uns die Sünde kann vergeben. Und jetzt ist es relativ einfach, um Vergebung von der Sünde überzukommen. Wir müssen nämlich nur zwei Schritte machen. Der erste Schritt ist, wir müssen in einem demütigen Herz zu Jesus kommen, in einem Gebet. Und wir müssen ihm unsere Sünde bekennen, wir müssen ihn um Vergebung bitten. Die Bibel sagt nämlich, wenn wir unsere Sünde bekennen, ist Jesus treu und gerecht, dass er uns Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und wir müssen ganz bewusst einmal Jesus im Glauben in unser Leben aufnehmen. Weil die Bibel sagt, alle Menschen, die Jesus in ihr Leben aufnehmen und an ihn glauben, werden Gottes Kinder. Die beiden Schritte nennt die Bibel Umkehr zu Jesus. Oder vielleicht hat Ihnen schon mal jemand gesagt, du sollst dich einmal für Jesus entscheiden. Oder wenn Sie deutsche Bibel lesen, dann kommen Sie zu einem Wort, das Sie überhaupt nicht gern haben. Aber wir wollen ja neues Lehren in diesen Tagen. Die Bibel nennt das Bekehrung. Also Bekehrung ist einfach, dass ich zu Jesus komme, ihm meine Sünden bekenne und ihn in mein Leben aufnehme. Und die Bibel sagt, wenn ich das ehrlich mache, vergibt Jesus mir alle meine Sünden. In dem Augenblick kommt er durch den Heiligen Geist in mein Leben hinein. Ich werde ein Kind vom lebendigen Gott. Gott wird mein himmlischer Vater. Das heisst, ich komme eine ganz enge, tiefe Liebesbeziehung mit Gott über. Und wenn ich sterbe, dann komme ich ganz sicher in den Himmel. Und das Besondere an der ganzen Sache ist, dass ich vor dem Augenblick habe, wo ich mich für Jesus entschieden habe, weiss, dass ich in den Himmel komme. Schauen Sie, das ist in groben Zügen das Evangelium. Und jetzt möchte ich Sie mal fragen, ist das so schlecht? Ist das so eine unmögliche Sache? Warum empfinden so viele Menschen das Evangelium so negativ? Also, diese Frage muss jeder für sich selber beantworten. Jetzt sagen Sie vielleicht, Beat, nein, natürlich tönt das gut. Natürlich ist das eine super Sache, das Evangelium. Aber vielleicht sagen Sie, ich zweifle einfach, ob das, was in der Bibel steht, wahr ist. Sie sagen vielleicht einfach, ich bin ein Zweifler. Ich zweifle, ob Jesus von den Toten auferstanden ist und lebt. Und Sie fragen vielleicht ganz ernsthaft, kann man das herausfinden? Kann man es herausfinden, ob Jesus wirklich auferstanden ist oder nicht? Kann man es herausfinden, ob das, was in der Bibel steht, wahr ist oder nicht? Und ich kann Ihnen etwas ganz Tolles sagen. Ja, man kann es herausfinden. Und ich möchte Ihnen das jetzt zeigen anhand von einer Geschichte aus dem Neuen Testament. Sie steht im Johannesevangelium Kapitel 1 und es sind Sätze 43 bis 51. Ich betone ganz bewusst die Bibelstelle, damit Sie sie daheim jederzeit nachlesen können. Also noch einmal Johannesevangelium Kapitel 1, Satz 43 bis 51. Ich lese Ihnen jetzt aus Zeitgründen nicht den ganzen Text durch, sondern ich erzähle Ihnen eine Geschichte und zeige Ihnen, was man daraus lernen könnte. In dieser Geschichte kommt ein junger Mann, Philippus, mit Jesus in Berührung. Das heisst, der Philippus hat eine richtige Begegnung mit Jesus Christus. Und die Begegnung mit Jesus Christus, die stellt sein ganzes Leben auf den Kopf. Also der Philippus ist so richtig begeistert von dem Jesus. Und in seiner ersten Begeisterung geht er zu seinem Freund, zum Nathanael, und er sagt, Nathanael, wir haben den gefunden, von dem schon im Alten Testament der Moses geschrieben hat. Wir haben den Erlöser gefunden, wir haben den Messias gefunden. Vielleicht haben Sie etwas Ähnliches auch schon mal erlebt in Ihrem Umfeld. Sie haben einen Menschen gehabt, den Sie geschätzt haben, den Sie gern haben, der Ihnen viel bedeutet. Und eines Tages ist er vielleicht zu Ihnen gekommen. Und hat irgendwo so in die Richtung gesagt, hat gesagt, du, ich habe Jesus gefunden. Oder ich bin Jesus begegnet. Und ganz ehrlich gesagt, sie haben nicht so richtig verstanden, was er eigentlich meint. Aber sie haben irgendwo gespürt, der hat etwas erlebt. Also so ähnlich ist das mit dem Philippus gewesen. Und in seiner allerersten Begeisterung geht er also zu seinem Freund und er sagt, Nathanael, wir haben den gefunden, von dem schon der Moses geschrieben hat. Aber der Nathanael bleibt ziemlich skeptisch. Ziemlich kühl sagt er, was kann denn schon gut aus Nazareth kommen? Um diese Frage zu verstehen, müssen Sie Folgendes wissen. In der damaligen Zeit hat es in Israel, wie würde das heute sagen, ein Mainstream gegeben. Also es hat so eine Erwartung gegeben, dass ein Messias kommt. Die ganze Bevölkerung hat darauf hingefiebert. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wenn natürlich eine ganze Bevölkerung darauf hinfiebert, dann sind immer wieder Männer aufgestanden, sie haben einige Leute um sich versammelt, sie haben von sich behauptet, sie seien der Messias und sind nach kurzer Zeit wieder von der Bildfläche verschwunden. Das heisst also mit anderen Worten, wenn jetzt Jesus auftreten ist und wenn die Leute sich anfangen haben zu fragen, wer ist er der Messias, dann ist Jesus einer von vielen gewesen, also nichts ausser Besonderes. Und darum ist die Frage natürlich absolut berechtigt gewesen. Was kann denn schon gut aus Nazareth kommen? Die Frage ist aus einem zweiten Grund berechtigt gewesen. Im Alten Testament wird nämlich vorausgesagt, dass Jesus in Bethlehem geboren wird. Und jetzt ist es offensichtlich gewesen, Jesus ist aus Nazareth gekommen. Merken Sie, das geht nicht zusammen. Also Sie merken, die Frage von Nathanael war absolut berechtigt gewesen. Was kann denn schon gut aus Nazareth kommen? Wie geht die Geschichte weiter? Nun, der Philippus hätte jetzt argumentieren können, oder? Er hätte jetzt mit dem Nathanael diskutieren können, wie das mit Jesus ist. Er hätte sagen können, hör mal Nathanael, du hast natürlich schon recht. Der Messias wird in Bethlehem geboren. Aber du musst wissen, Jesus ist in Bethlehem geboren worden. Aber er hat dann flüchten. Einige Zeit später ist die Familie wieder zurückgekehrt nach Israel. Aber sie sind nicht mehr nach Bethlehem gegangen, sondern sie sind nach Nazareth gegangen. Also es stimmt beides. Jesus ist in Bethlehem geboren und er kommt aus Nazareth. Also, der Philippus hätte ganz viele Argumente bringen können. Aber interessant ist, das macht er nicht. Sondern er sagt nur zu seinem Freund, komm und schau es dir einmal an. Verstehen Sie? Der Philippus diskutiert nicht. Der Philippus argumentiert nicht. Und ich sage Ihnen, das ist richtig. Und zwar deswegen, weil Jesus ja eben nicht irgendeine Weltanschauung ist, über die man diskutieren kann. Sondern Jesus ist eine ganz reale Person, wo man ganz konkret begegnen kann. Das ist übrigens auch heute so. Ich werde Sie in diesen Tagen nicht irgendeiner Weltanschauung oder zu einem Glauben überreden, sondern ich werde Sie ermutigen, einfach einmal die Begegnung mit Jesus zu wagen. Also der Philippus sagt einfach, Nathanael, komm und schau es dir einmal an. Und der Nathanael geht mit. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Verstehen Sie, er hätte auch daheim bleiben können. Er konnte zum Philippus sagen, du, das ist schon noch interessant, was du da sagst. Und eigentlich ist das auch noch spannend und ich spüre, irgendwer, der Jesus bedeutet etwas für dich. Aber ich habe kein Interesse. Ich bin nicht so religiös. Ich brauche das nicht. Soll ich Ihnen sagen, wie oft ich das erlebe? Ich rede mit kritischen Menschen und dann sage ich, okay, ich finde das sehr gut. Aber wagen Sie doch einfach einmal Begegnung mit Jesus. Fangen Sie doch mal an, im Neuen Testament zu lesen. Beten Sie doch einmal, rufen Sie doch Jesus einmal an. Sagen Sie, Herr Jesus, wenn du wirklich da bist, wenn du Realität bist, dann bitte begegne mir. Machen Sie doch das einmal. Und dann sagen ganz viele Leute, nein, ich habe kein Interesse. Nein, das brauche ich nicht. Nein, ich habe Besseres zu tun. Soll ich Ihnen sagen, ich finde es schade. Weil so kommt man einfach nicht weiter. Also, der Nathanael ist mitgegangen. Und man kann sich jetzt fragen, warum er mitgegangen ist. Vielleicht ist er ja mitgegangen, weil der Philippus sein Freund war. Soll ich Ihnen sagen, ich finde das ein gutes Argument. Ich weiß nicht, warum Sie heute Abend da sind. Aber vielleicht sind Sie da, weil irgendjemand, den Sie gerne haben, Sie eingeladen hat. Vielleicht ein Freund, vielleicht ein Bekannter, vielleicht ein Verwandter. Und Sie haben gedacht, also wenn diese Person mich einlädt, dann kann es ja nicht so schlecht sein. Und jetzt sind Sie da. Ich finde das ein gutes Argument. Vielleicht ist aber Nathanael auch mitgegangen, weil er den Eindruck hatte, ich kann nichts verlieren. Wenn das, was der Philippus sagt, stimmt, dann mache ich die grösste Entdeckung von meinem Leben. Und wenn das nicht stimmt, habe ich nichts verloren. Also bin ich in jedem Fall der Sieger. Wie auch immer, der Nathanael geht mit und dann kommt es zu dieser Begegnung zwischen Jesus und dem Nathanael. Und das Erste, was Jesus sagt, ist, wahrlich ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Der Nathanael ist überrascht und er fragt, woher kennst du mich? Und dann sagt Jesus, bevor dich der Philippus gerufen hat, habe ich dich bereits unter dem Feigenbaum gesehen. Und in dem Moment, wo Jesus das sagt, bricht es aus dem Nathanael aus und er sagt, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jetzt ist das eine wirklich eigenartige Begegnung, oder? Zwischen Jesus und Nathanael. Es ist wirklich ein unkomisches Gespräch. Was ist da passiert unter dem Feigenbaum? Was hat der Nathanael gemacht? Etwas Gutes? Etwas Schlechtes? Wir wissen es nicht. Aber in dem Augenblick, wo es zur Begegnung gekommen ist zwischen Jesus und dem Nathanael, in dem Moment, wo Jesus das dem Nathanael gesagt hat, bricht es aus dem Nathanael raus und er sagt, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Mit anderen Worten, in dem Augenblick, wo der Nathanael Jesus begegnet ist, hat er aufgehört zu zweifeln, hat angefangen zu staunen und glauben. Mit dieser Geschichte möchte ich heute Abend alle Zweifler ermutigen, einmal Begegnung mit Jesus zu wagen. Kommen Sie zu Jesus, wie Sie sind. Sie müssen ihm nichts vorspielen. Sie müssen nicht so tun, wie wenn alles bei Ihnen klar wäre. Sondern kommen Sie zu ihm. Aber kommen Sie mit all Ihren Fragen, mit all Ihren Zweifeln, mit allem, was unklar ist. Aber suchen Sie mal Begegnung mit Jesus. Und ich verspreche Ihnen, Jesus wird Ihnen begegnen. Er wird Ihnen die Zweifel, die Sie vielleicht jetzt im Moment noch im Herzen haben, er wird sie wegnehmen. Nicht durch Argumente von mir, sondern durch Begegnung mit Jesus. Jetzt fragen Sie vielleicht, Moment mal, Beat, wie kann ich dem Jesus begegnen? Ich meine, wo der Nathanael zu Jesus kam, hat man Jesus gesehen. Er hat ja gelebt, ist ja da gewesen. Aber wie kann ich dann einem Unsichtbaren begegnen? Und Jesus ist ja unsichtbar. Noch einmal, Jesus ist am Kreuz gestorben. Er ist auferstanden. Dann ist er ein paar Wochen ganz vielen Menschen begegnet, die ihn real gesehen haben, körperlich. Dann ist er in den Himmel zurückgekehrt. Das ist vor ungefähr 2000 Jahren passiert. Und seit dem Augenblick sind ihm Millionen und Abermillionen von Menschen so real begegnet, obwohl sie ihn nie gesehen haben. Aber sie sind ihm so real begegnet, dass sie nicht mehr zweifeln, sondern staunen und glauben. Wie kann man Jesus begegnen? Beten Sie einmal ein Kontaktgebet. Sagen Sie einfach einmal, Herr Jesus Christus. Dann haben Sie schon mal Kontakt mit ihm. Und dann kommen Sie ganz ehrlich mit ihm und sagen, Herr Jesus Christus, du kennst mich. Du kennst all meine Fragen, du kennst all meine Zweifel. Du weißt ganz genau, dass ich nicht sicher bin, ob das wahr ist oder nicht. Aber wenn es wahr ist, dann möchte ich dir begegnen. Ich möchte dich kennenlernen. Ich bitte dich, vergib mir alle meine Sünden. Und ich bitte dich, komm du so klar und so eindeutig in mein Leben hinein, dass ich nicht mehr zweifle, sondern staune und glaube. Und ich verspreche Ihnen, wenn Sie das heute Abend machen, wird Ihnen Jesus in der nächsten Zeit so konkret und so klar begegnen, dass Sie nicht mehr zweifeln, sondern staunen und glauben. Ich begegne immer wieder Menschen, die das einmal gemacht haben, so ein zögerliches zweifelndes Gebet zu Jesus. Und sie sind Jesus begegnet, staunen und glauben und leben mit ihm. Ich kann mich erinnern, in einer ähnlichen Veranstaltung bleibt eine Frau zurück. Ich setze mich zu ihrer Herren und dann sagt sie, ich will heute Abend Jesus begegnen. Ich habe meine Bibel genommen, habe ihr versucht, anhand von ein paar Bibelstellen zu zeigen, wie man Jesus begegnen kann. Und dabei habe ich meine Bibel in ihre Hand gelegt. Wo sie die Bibel hebt, sagt sie zu mir, das ist das erste Mal in meinem Leben, wo ich eine Bibel in der Hand habe. Ich frage sie, sie wissen nicht viel von Jesus. Sie sagt, ich weiß gar nichts von Jesus. Aber ich will ihm begegnen. Ich habe ihr das dann ganz sorgfältig erklärt. Am Schluss haben wir miteinander gebetet. Sie hat ein bewusstes Kontaktgebet zu Jesus gesprochen. Und dann ist sie heimgegangen. Am nächsten Abend ist sie, oder am nächsten Tag ist sie wiedergekommen. Sie hat mich noch einmal gesehen. Sitzt mir gegenüber und dann frage ich sie, wie geht es Ihnen? Und dann antwortet sie und sagt, ich weiß es gar nicht so recht, ich kann es nicht so richtig erklären, aber irgendetwas da innen in meinem Herz ist passiert, irgendetwas ist neu geworden. Sie ist Jesus begegnet. Und das wünsche ich Ihnen heute Abend. Ich wünsche Ihnen den Mut, eine Begegnung mit Jesus zu wagen und ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie dann Jesus erleben und anfangen zu staunen und zu glauben. Wenn Sie das möchten, dann haben Sie jetzt verschiedene Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass sie einfach am Platz, wo sie sind, jetzt so ein Kontaktgebet sprechen. Einfach innerlich im Herzen sagen, Herr Jesus, ich möchte dir begegnen. Sie haben eine andere Möglichkeit, sie können auch nach Hause gehen, nachher. Und sich daheim zurückziehen, wo sie sind, wo sie ein bisschen Ruhe haben, und bewusst so ein Kontaktgebet zu beten und sagen, Herr Jesus, ich will dir wirklich begegnen. Vergib mir meine Sünden, komm in mein Leben hinein und schenk mir eine klare Begegnung mit dir. Ich will Ihnen heute Abend aber ein besonderes Angebot machen. Vielleicht sagen Sie, ich habe ganz viele Fragen. Und ich würde gerne mal mit jemandem über diese Fragen reden. Vielleicht sagen Sie, oder ich wäre froh, so wie der Philippus den Nathanael zu Jesus begleitet hat, wäre ich froh, wenn auch mich jemand zu Jesus würde begleiten, wenn er mich zu dieser Begegnung mit Jesus würde helfen. Vielleicht ist das Ihre Situation. Und Sie sagen, ich wette das, ich wette dem Jesus begegnen und ich wäre froh, jemand würde mich begleiten, wie der Philippus mit dem Nathanael zu Jesus gekommen ist. Dann schlage ich Ihnen jetzt Folgendes vor. Ich werde beten und dann werden wir miteinander ein Lied singen. Jesus, zu dir darf ich kommen, wie ich bin. Am Anfang von dem Lied werden ein paar Mitarbeiter da zum Kreuz kommen, auch ich wieder zum Kreuz gehen. Und dann machen wir das Kreuz heute Abend zum Treffpunkt. Und dann werde ich Sie ermutigen, wenn Sie heute die Begegnung zu Jesus suchen möchten, dann bitte ich Sie einfach während dem Lied, kommen Sie dafür und bringen Sie zum Ausdruck, genauso wie Sie symbolisch jetzt zu dem Kreuz kommen, kommen Sie in Wirklichkeit zu Jesus. Vielleicht sagen Sie, das würde ich sehr, sehr gerne machen, aber allein habe ich nicht den Mut. Ich bin da fremd, ich bin vielleicht das erste Mal da und allein habe ich nicht den Mut. Aber vielleicht sitzt ja jemand neben Ihnen, wo Sie eingeladen haben, zu dem Sie Vertrauen haben. Dann haben Sie ohne weiteres Möglichkeit, dieser Person das zu sagen. Stupfen Sie sie und sagen, du, ich würde gerne vorkommen, könntest du mich nicht begleiten? Und ich bin ganz sicher, die Person wird Sie gerne begleiten, da vorkommen zum Kreuz. Was passiert, wenn Sie da vorkommen? Sie müssen gar nichts machen. Wir werden dann in einen anderen Raum übergehen. Dort werde ich Ihnen noch etwas sagen. Das Wort aus der Bibel vorlesen als Ermutigung, dann helfen wir Ihnen zu einem ganz guten persönlichen Gespräch. In diesem Gespräch werden wir Ihre Fragen beantworten. Ihnen nochmal anhand von ein paar Bibelstellen zeigen, wie man die Begegnung mit Jesus gehen kann. Und dann, wenn Sie möchten, wären wir gern bereit, mit Ihnen zu beten. Und Sie können einfach das Kontaktgebet zu Jesus einmal bewusst sagen, beten. Ich werde Ihnen noch etwas mitgeben, ein kleines Heft mit wertvollen Ratschlägen fürs Leben mit Jesus, damit Sie dann auch wissen, wenn es zu dieser Begegnung mit Jesus kommt, ja, wie geht es dann im Glauben weiter? Wie kann ich die Beziehung zu Jesus, wie kann ich die pflegen? Wie kann die wirklich wachsen? Das möchten wir Ihnen gerne schenken. Ich lade heute Abend all die ein, die vielleicht schon ganz lange an dieser Entscheidung für Jesus rummachen. Sie haben das schon öfters mal gehört. Und sie haben die Entscheidung immer wieder rausgezögert, weil sie einfach Zweifel haben, ob es wahr ist. Und sie haben auch jetzt in dem Augenblick noch Zweifel. Ich möchte Sie bitten, wagen Sie den Schritt. Schauen Sie, wenn Sie die Begegnung nicht wagen, werden Sie noch in 5 Jahren, möglicherweise noch in 10 Jahren genau an dem Punkt sein. Sie können es nur herausfinden, ob es wahr ist oder nicht, wenn Sie ihm, Jesus, als Person begegnen. Und wenn Sie schon lange an dieser Entscheidung rummachen, machen Sie es heute Abend. Sie können nichts verlieren, aber die grösste Entdeckung in Ihrem Leben machen. Ich lade aber auch Menschen ein, die vielleicht das, was ich Ihnen heute Abend erklärt habe, zum allerersten Mal gehört haben. Staufrisch. Kommen Sie gleich. Sie entscheiden sich nicht für eine Weltanschauung, sondern Sie entscheiden sich zu einer Begegnung zu Jesus Christus. Er wird Ihnen begegnen und dann können Sie noch ganz viel lernen, auch über Jesus Christus. Aber wagen Sie den Schritt, kommen Sie führen. Bevor ich jetzt abschließe, möchte ich noch eine letzte Frage beantworten. Vielleicht fragen Sie Beat, zweifelst du nie? Und Sie werden überrascht sein über meine Antwort. Doch, ich kenne Zweifel in meinem Leben. Aber wenn ich wieder Zweifel habe, ob das mit Jesus wahr ist oder nicht, dann mache ich es gleich wie am Anfang. Ich suche Begegnung mit Jesus. Ich komme zu ihm und sage, Herr Jesus, du weißt, dass ich dir wirklich gerne nachfolge. Ich möchte dir mein Leben wirklich von ganzem Herzen ausliefern, aber ich will nicht einer Illusion nachfolgen. Und darum bitte ich dich, dass du mir ganz neu begegnest. Dass du mir ganz neu zeigst, du bist da, du bist Realität. Und dann freue ich mich immer wieder, wenn Jesus mir eine Begegnung schenkt. Und ich merke, er ist da und ich fange wieder an zu staunen und an glauben und Jesus vertrauen. Und vielleicht ist das Ihre Situation. Vielleicht haben Sie sich vor Jahren mal ganz klar für Jesus entschieden. Und Sie mögen sich erinnern, es ist damals alles glasklar gewesen. Oh, wie haben Sie für Jesus brannt. Da sind nicht die geringsten Zweifel drin gewesen. Jesus ist da, Jesus lebt. Und dann haben Sie ganz viel Schweres erlebt. Schicksalsschläge. Vielleicht sind Sie krank geworden, arbeitslos. Vielleicht haben Sie einen Menschen verloren, wo Sie einfach nicht haben einordnen können. Und Sie haben Gott nicht mehr verstanden. Und je mehr sie Gott nicht mehr verstanden hat, umso mehr haben sie angefangen zu zweifeln an Gott und an der Liebe und all diesen Sachen. Und je mehr sie zweifelt haben, umso mehr sind sie von Jesus weggegangen. Und heute sind sie vielleicht schon noch Christ. Sie gehen vielleicht auch noch in eine Kirche oder in eine Freikirche. Sie glauben auch noch irgendwo. Aber ihre Beziehung zu Jesus ist so etwas von abgeflaut und so etwas von schwach geworden. Und sie merken das eigentlich und sie leiden darunter. Dann wagen Sie heute eine neue Begegnung mit Jesus. Machen Sie einen neuen Anfang. Kommen Sie zu ihm mit all Ihren Fragen und sagen Sie, Jesus, aber ich will dir neu begegnen. Und ich will mein Leben dir ganz neu hingeben. Ganz neu wehen. Aber ich will auch, dass du mir so konkret begegnest, dass ich wieder anfange zu staunen und wirklich glauben. Und Jesus wird Ihnen ganz sicher begegnen. Er wird nicht Ihre Fragen beantworten, mit grösster Wahrscheinlichkeit. Aber er wird ihnen so klar wieder begegnen, dass sie auch mit diesen unbeantworteten Fragen in ihrem Leben wirklich fertig werden. Und das wünsche ich ihnen von Herzen. Ich möchte jetzt gerne für sie beten und ich bitte sie, dass sie sich dazu erheben und dann auch während dem Lied bitte stehen bleiben. Darf ich sie bitten, wenn das möglich ist für sie, dass sie aufstehen und dann auch stehen bleiben während dem Lied. Herr Jesus Christus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du lebst. Ich möchte dir danken, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, aber du bist auch verstanden und du bist Realität und du bist erfahrbar. Und ich danke dir von Herzen, dass du uns Sünden vergeben möchtest, dass du uns tiefste Gemeinschaft schenken möchtest mit dir selber, ewiges Leben. Und dass du uns so klar und so eindeutig begegnen möchtest, dass wir nicht mehr zweifeln, sondern staunen und glauben. Und jetzt danke ich dir, dass du jede Person, jeden Gast in unserer Mitte kennst. Du weißt, was er denkt, was sie denkt. Und ich möchte dich jetzt einfach bitten, dass du Mut schenkst, eine Begegnung mit dir zu wagen. Und Herr Jesus, danke, wenn Leute kommen, dann wirst du ihnen wirklich begegnen. Darauf baue ich, Herr Jesus, und ich weiß, dass das passiert. Und so bitte ich dich jetzt, schenke einfach Mut, um dafür zu dem Kreuz. Und gib auch Liebe und Einfühlungsvermögen nachher im Gespräch. Danke, dass du da bist. Amen.